In Deutschland ist immer noch einiges zu geschlossen, einfach gelockt. Aber wir locken euch natürlich hier wieder in dieses feine Hörspiel. Hier ist die Eishockey-Show und damit hallo und herzlich willkommen. Rick Goldmann, Basti Schwede, Sascha Bandermann und beste Grüße an die Hockey Nation da draußen. Hallo Männer.
Sasch, grüß dich. Hallo Basti.
Hallo Rick. Hallo Sascha.
Hallo Basti.
Du, im Übrigen, dein Intro ist wirklich gut.
Ja, und noch nicht mal ausgedacht. Doch gerade, in der Sekunde.
Ja, du bist halt spontan, guter Mann.
Weil ich mir nämlich gerade dachte, es kam mir gerade in den Kopf, kurz bevor Rick auf den Aufnahmebutton gedrückt hat, dass ich dachte, Mensch, ist ja echt ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Musikschulen machen auf, aber die Golfplätze immer noch nicht. Und ich bin so heiß auf diesen Sommer, draußen 20 Grad und ich will Golf spielen. Und der Söder Charlie macht nicht auf da draußen.
Du hast es aber bitter. Neu, oder was?
Bitte?
Hast du schon Golf gespielt oder
fängst du jetzt an? Ich habe ja im Sommer angefangen.
Also während der Corona-Krise, wenn andere, hat der Sesh angefangen.
Ja, dann musst du dir ein Hobby suchen. Aber bei Golf hast du ja, weißt du, Abstand und so ist ja Golf nicht so schlecht.
Ja, und es ist meistens auch draußen übrigens. Aber egal, so ist es. Dafür haben
hast
die Schuhe wieder auf.
Gespielt?
Nee, schon 7 Jahre nicht mehr. Also ja, bis auf einmal irgendwie mal oder zweimal.
Gut, wollen wir uns da nicht festbeißen. Nachher geht es noch darum.
Trotzdem habe ich ab nächster Woche einen Golf-Podcast, wo ich schon mal hinweisen möchte.
Da werden die Entwicklungen von Sascha Bandermann in seiner neuen Karriere
ja.
als
Golf-Profi ich sage dir eines, ich habe viele Tennis, auch Tennis, die Tennistrainer waren, die zum Golf gegangen sind. Das ist Wahnsinn, wie schnell sie die entwickeln. Also das ist, die haben Touch, Tennisspieler normalerweise, Sesh ist ja ein früherer Pro.
Naja, Auge-Hand-Koordination ist halt nicht so schwer, von daher.
Genau, und deswegen glaube ich auch, dass du die Sportart definitiv relativ gut und schnell lernen wirst.
Also aber das soll nicht das Thema sein, Daumen, danke. Oder? Press all my thumbs for
yes,
myself.
Yes.
Definitely.
Leute, wir haben ein paar Themen vorbereitet. Oh. Es gibt eine Trainerentlassung in der deutschen Eishockeyliga.
Nein.
Ganz frisch reingekommen sozusagen, extra für diesen Podcast, für den Aufnahmetag am heutigen Tag. Das ist nämlich der Mittwoch. Und es gibt natürlich auch den Modus für die zweite Saisonphase in der deutschen Eishockeyliga, in der Penny DEL. Und es gibt auch die Glory Days heute, denn wir reden nochmal über das Tafelsilber des Deutschen Eishockeybundes. Das wird heute 3 Jahre jung. Und damit nochmal jetzt ganz offiziell hallo und herzlich willkommen. Das ist die Eishockey-Show, powered beim Magenta Sport. So, womit fangen wir an? Ach, wir fangen mit einem Gewinner an. Gewinner und Verlierer, das ist wie im Leben hier bei uns. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man.
Manchmal lernt man.
Manchmal beides. Genau, steht bei uns im Tennisclub übrigens auch auf so einem Schild drauf.
Du bist in relativ
vielen Sportclubs. Ich habe noch nie verloren, ich habe maximal dazugelernt.
Mhm.
Ja, so ein dummer Spruch halt. Damit du dir Niederlage schönreden kannst. Aber Gewinner.
Über dem Stammtisch steht
jetzt
das.
Lass mich doch die Gewinnerin mal hier ausrufen. Denn wir hatten ja ein Gewinnspiel in der letzten Folge. Es ging um das schmucke, neonfarbene Trikot des ERC Ingolstadt mit dem Namen von Tim Wohlgemuth und den Unterschriften aller Spieler. Und das geht raus an, warte, Trommelwirbel, gewonnen und damit Glückwunsch. Es kommt bald zu euch nach Hause. Jana Lurz hat gewonnen. Und ich glaube, auch Ingolstadt-Fan, zumindest war es an dem Foto zu erkennen, dass da auch die Familie und auch der Nachwuchs offensichtlich ein Panther-Anhänger sind. Und für die Wertminderung dieses Trikots würde ich sagen, wir unterschreiben es auch noch, oder?
Nein.
Nein. Nein, natürlich nicht. Keine Angst.
Der Rick hat zur Preisverleihung extra auch sein Neon-Shirt angezogen.
Ja, das stimmt. Der Schriftzug des
Ausrüsters. Sehen die Leute nicht, das ist ein Hörspiel.
Ja, deswegen erklären wir es ja visuell.
Okay, also wir werden
audiovisuell.
Wir werden uns heute auch um ein bisschen Eishockey-Geschichte kümmern. Warum, wieso, weshalb, gleich dazu mehr. Aber
da können wir die beiden Gäste ja auch gleich schon mal sagen.
Wollen wir schon mal ankündigen,
ja,
damit sie dranbleiben, die Leute?
Ja, logisch.
Ja, okay. Dann würde ich sagen, nochmal Trommelwirbel für unseren ersten Gast. Und das ist kein geringerer als der Erfolgspapa dieser Geschichte, die sich vor 3 Jahren
gerne
in Pyeongchang abgespielt hat. Der damalige Headcoach Markus Sturm wird dabei sein.
Mhm.
Und auch ein Spieler, der alles reingeworfen hat damals in die Silbermedaille, auch eine dicke Lippe.
Riskiert hat.
Ja, riskiert hat. Viele erinnern sich. Gerrit Fauser von den Grizzlies Wolfsburg.
Der momentan einen guten Lauf hat mit den Wolfsburgern. Die haben momentan, da kommen wir ein bisschen auf die deutsche Eishockey-Liga, die haben nämlich momentan 7 Siege in Folge. Die letzten 4-2 im Shootout oder in Verlängerung gewonnen, aber trotzdem 7 Siege in Folge. Also in Wolfsburg geht es deutlich nach oben.
Als erstes Team in Berlin gewonnen in dieser Saison. zuletzt.
Ja. Und wer keinen Lauf hat, sind die Roosters. Ich habe es angekündigt, die haben einen Trainer entlassen heute, oder man hat sich getrennt vom Chefcoach Jason O'Leary, so heißt es ja dann immer offiziell. Der wollte ja eh eigentlich nach der Saison aufhören und zurück in die Schweiz gehen, ich glaube auch privater Natur, ne? Der hat da glaube ich Family oder auf jeden Fall die Kids, und deshalb wurde aber auch schon eben dann in der vergangenen Woche bekannt, dass man sich dann nach der Saison trennen wird, und daraufhin gab es dann irgendwie auch, finde ich, interessante Interviews auch vom Geschäftsführer Wolfgang Brück, der gesagt hat, die Spielweise gefällt mir gerade nicht bei uns, und jetzt kam es eben offiziell raus, dass man die Saison nicht mehr mit O'Leary zu Ende spielt, sondern das Ganze mit Co-Trainer Brad Tepper und dem sportlichen Leiter Christian Hommel erstmal zu Ende gestaltet.
Ja. Finde ich per se erstmal kurz überraschend, muss ich sagen. Also erstmal muss man sagen, zur Tabellensituation Stand heute Mittwoch. Man merkt schon, dass auch aufgrund von dem Lauf von Wolfsburg jetzt die ersten vier Mannschaften sich ein bisschen abgesetzt haben in der Nordgruppe. Berlin ist da ganz oben, und dann ist Bremerhaven, Düsseldorf, Wolfsburg verdammt eng zusammen vom Quotienten. Bisschen dahinter die Roosters und dann die Kölner Haie. Also die müssen wirklich schauen, dass sie da den Anschluss behalten und wirklich auf dem vierten Platz noch eine Möglichkeit haben. Trotzdem finde ich es überraschend aus Sicht der Roosters, weil normalerweise passiert es ja nicht oft, dass man bekannt gibt unter der Saison, dass ein Trainer geht. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, die nehmen dieses Jahr her, um auch ganz offen zu kommunizieren, das ist so, und trotzdem macht man es fertig mit dem Trainer, weil die waren ja eigentlich immer zufrieden, wenn man nach außen so gesprochen hat, oder wenn sie nach außen gesprochen haben, was man gehört hat. Finde es dann doch überraschend, dass innerhalb von einer Woche, wo man es erst bekannt gibt, dass dann die die Trennung kommt. Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass man vielleicht sagt, wie schaut es für nächstes Jahr aus? Wird Tepper, der Co-Trainer war, möglicherweise Cheftrainer? Und jetzt haben wir einfach nochmal 20 Spiele oder was weiß ich, oder noch mehr, ich weiß nicht ganz genau. Da können wir mal schauen, was der eigentlich drauf hat. Wir können den jetzt mal testen. Das könnte vielleicht ein Hintergedanke sein. Aber ansonsten...
Es gibt ja immer wieder überraschende Sachen zur Zeit, weil mir hängt immer noch im Kopf, weißt du, wir können nicht starten, wir haben keine Kohle. Und kaum läuft die Saison, in die alle ja mit so viel Abstrichen gestartet sind, werden Importspieler nachverpflichtet, wird da einer nachgeholt, wird da ein Trainer entlassen, dann spielt Geld plötzlich anscheinend doch keine Rolle mehr. Ich finde es sehr fragwürdig zum Teil, leider.
Das stimmt.
Und ich sehe nicht so ein Aufbruch, den ich mir eigentlich gewünscht hätte durch diese Situation tatsächlich.
Ja, es gibt schon ein paar Sachen, die ich sehr positiv sehe.
Gibt's auch, natürlich.
Stand heute, wenn du auf die Scorerliste schaust in der deutschen Eishockey-Liga, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass wir in der Mitte der Saison das hatten in den letzten Jahren. Platz 1 momentan Nöbels, Platz 2 bei den Scorern Fischbuch. Also die ersten beiden Scorer sind Deutsche und die meisten Tore erzielt. Allerdings auch mit zwei weiteren Spielern ist Leo Pföderl. Also du hast bei den Top-Torjägern einen auf der ersten Position mit den meisten Toren und bei den Topscorern auch zwei Deutsche. Das ist eigentlich eine schöne Entwicklung für deutsche Spieler in der jetzigen Situation.
Was ist noch mehr dabei? Ist ein Markus Eisenschmied.
Aber ich meine jetzt wirklich ganz vorne.
Ganz vorne, ja.
Ja gut, Nöbels und Pföderl, die funktionieren ja brutal gut.
Ja, das muss man wirklich so sagen. Und in der Gruppe Süd ist es so, dass Mannheim da auch immer noch ganz vorne ist. Da schaut es wirklich so aus, als ob die ersten drei sich so ein bisschen absetzen. Mannheim, Ingolstadt und München, und dass der Platz 4 eigentlich der umkämpfte Platz ist. Da kämpft momentan Augsburg und Schwenningen drum. Nürnberg und Straubing momentan zumindest dann schon ein bisschen abgeschlagen.
Ja, Nürnberg kommt jetzt. Ich hatte die zweimal am Wochenende tatsächlich. Haben sie beide Spiele sogar gewonnen, nachdem sie ja zuvor 9 in Folge verloren haben. Die kommen nicht vom Spielerischen, aber ich glaube, das erwartet bei denen tatsächlich auch niemand so. Aber das ist echt eine Mannschaft, wo du auch sagst, nach 9 Niederlagen, hey, die hauen sich rein, die geben echt alles. Und dann haben sie ein Spiel, wo sie gegen Straubing 0-2 hinten waren, wo du eigentlich echt auch tot bist, 10 Minuten vor Schluss. Und dann haben sie es echt noch geschafft, das Ding zu drehen. Ich glaube, also charakterlich ist die Truppe schon schwerst in Ordnung tatsächlich.
Und man darf auch eins nicht vergessen, wir kommen mal ganz kurz auf den Modus. Also es ist bekannt worden, dass diese Woche die Gruppenphase bis 17.03. geht. Und dann war ja nicht klar, ob diese Verzahnung von der Nord- und Südgruppe wirklich kommt. Die kommt, und zwar geht die los am 20.03. und geht bis zum 18.04. Und dann musst du auf dem vierten Platz sein. Das ist das Entscheidende. Weil danach sehen wir die kürzesten Playoffs, die es eigentlich gegeben hat. Und wenn du jemals in 3 Wochen einen deutschen Meistertitel holen möchtest, dann hast du dieses Jahr nämlich die Möglichkeit. Mhm. Es ist Best of Three im Viertelfinale, Best of Three im Halbfinale und Best of Three im Finale. Das
Was
heißt,
sagst du da zum sportlichen Wert von der Best of Three-Serie, um einen deutschen Meister auszuspielen?
Ja, warte mal. Ja, du musst das alles unter dem speziellen Gesichtspunkt dieses Jahr einfach sehen, dass das eben ein bisschen anders ist. Ich glaube erstmal, dass wir Playoffs sehen, finde ich super. Und was wollte ich gerade sagen? Ich glaube, dass du dieses Jahr so eine gute Möglichkeit hast, wenn du dich irgendwie mit ein Club, der jetzt, sagen wir mal, erst in der Verzahnung von den Gruppen auf einmal einen totalen Wind kriegt. Der Club fliegt, der Torhüter ist heiß. Und du gehst am 20.04. ins Viertelfinale, am vierten Platz so rein mit der Wahnsinnsmannschaft, die Selbstvertrauen hat. Du brauchst bloß zwei Siege, um weiterzukommen. Mhm. Und das könnte auch mal sein, dass da vielleicht eine Mannschaft überrascht. Also da bin ich, ich sehe es vom anderen Punkt her, ich gebe dir recht.
Nee, ich habe das ja nur hingestellt.
Ja, ich sage nur, ich könnte mir vorstellen, durch die Kürze der Zeit. Ja, also Viertelfinale dauert eine Woche. Das wird entweder Dienstag, Mittwoch.
Das ist auch noch gruppenintern, muss man noch dazu sagen.
Genau. Also, genau. Mhm. Dienstag, Mittwoch ist der erste Spieltag, dann Freitag und Sonntag, wenn es noch einen Sonntag braucht zum dritten Spiel. Dann geht es schon wieder weiter Dienstag, Mittwoch. Dann bist du in einer Woche, kannst du Viertelfinale ins Halbfinale gehen. Ja. Nach wieder einer Woche gehst du ins Finale. Und nach noch einer Woche, nach drei Wochen kannst du deutscher Meister sein. Also das ist natürlich eine andere Voraussetzung, wo du wirklich auf den Punkt abliefern musst. Und ich glaube, dass da so ein der Schwung der Mannschaft möglicherweise entscheidender ist, als wie eine Mannschaft, die ja eigentlich ganz gut gespielt hat, oben ist und dann auf einmal vielleicht im ersten Spiel gleich unter Druck gerät, weil sie das erste Spiel verliert. Also ich bin da sehr gespannt, also ich bin da wirklich sehr gespannt, wie das sein wird, ob wir da Überraschungen erleben.
Das kann super gut sein, also die Voraussetzungen dafür sind, glaube ich, optimal, das kann man durchaus sagen und gut finde ich auch, dass es zumindest gespielt wird, weil ganz ehrlich, so langsam wird es dann auch irgendwann so ein bisschen redundant, wenn du immer gegen die sechs gleichen Gegner spielst. Also ich glaube, das wird insgesamt der Liga echt gut tun, dass man das wirklich durchzieht, was ja nicht von Anfang an klar war, dass das so passiert. Also die erste Partie in der zweiten Saisonphase wird dann übrigens Nürnberg gegen Iserlohn sein.
Ich stelle nur noch mal schnell hin, ich hätte mir halt dann gewünscht, dass man da vielleicht dann noch vier Tage länger macht und vielleicht halt im Finale zumindest eine Best-of-Five-Serie spielt, weißt du.
Ja. Aber es hat ja auch alles schon gegeben.
Das ist der 100. deutsche Meistertitel. Das ist schon, das ist sowieso schwierig, sportlich alles zu verkaufen. Deswegen finde ich, dass du da wenigstens im Finale wirklich, weil in der Best-of-Five-Serie, wir sind alle Fans von Best-of-Seven, aber im Best-of-Five kommt halt dann doch schon ein bisschen das Sportliche mehr zur Geltung als in der Best-of-Three, finde ich.
Auf der anderen Seite, sportlich hin oder her, du musst abliefern und musst punktgenau abliefern.
Ja.
Auch das ist eine Herausforderung, die momentan halt gefragt ist in diesem Jahr. Also
ich glaube auch, es ist wichtiger, dass du es ist wichtiger, dass du solide zu Ende spielen kannst in diesem Zeitraster und dem Zeitfenster. Wenn das funktioniert, ist, glaube ich, viel gewonnen. Aber sonst sportlich, um Drama zu sehen, bin ich natürlich bei dir, Basti. Absolut. Also Best of Five mindestens. Aber mal gucken. Wir lassen uns überraschen. Vielleicht gibt es ja auch geile Overtime-Duelle. Man weiß es nicht. Apropos Overtime-Duell.
Ja.
Da waren doch auch ein paar dabei.
Der Podcast kommt ja raus am 25. Februar.
Ist richtig?
Am 25. Februar 2018. Was habt ihr gemacht?
Sehr früh aufgestanden. Sehr früh aufgestanden.
Ich habe mich von dir mit vermutlich Brezen bewirten lassen. Die Weißwürste habe ich natürlich weggelassen, ist ja klar.
Ja.
Aber
wir haben gemeinsam geschaut,
ja,
das Finale, Olympia.
Olympia-Finale damals, Deutschland gegen Russland oder gegen die olympischen Athleten aus Russland, wie sie, glaube ich, offiziell damals hießen. Genau, und dann haben wir uns dieses Wahnsinnsspiel reingezogen und es war einer dieser Momente, wo ich ganz klar sagen muss, auch als passiver Zuschauer vor der Glotze, ist ja immer passiv logischerweise, war es somit das Spannendste und Dramatischste, was ich im Sport je gesehen habe. Muss man klar mal so sagen. Also natürlich auch mit der Emotionalität, die man so ein bisschen drin hat. Aber das war schon unfassbar. Und ich habe es vor kurzem übrigens nochmal gesehen und ich habe fast wieder angefangen zu flennen, ich gebe es zu. Das war, du denkst dir, der Müller trifft, jetzt muss da was passieren. Wir verlieren es trotzdem. Wahnsinn.
Ja, es wird eine Frage sein, die wir gleich Marco stellen. Ich weiß, ich habe mit dem Sturmi mal gesprochen gehabt und habe ihn gefragt gehabt, hast du dir danach eigentlich das Finale jemals nochmal angeschaut? Mhm. Und dann hat er mir gesagt gehabt, nee.
Und?
Und es ist auch nichts sonst, da hat dann auch nicht gesagt, ich wollte dann auch nicht nachfragen und das war einfach
dann so. Dann fragen wir heute doch
mal. Rufen wir schnell an, weil, ja, damit wir nicht zu spät sind.
Ja, genau.
Sind.
Der hat jetzt, die haben heute Spiel.
Genau.
Wir sind in St. Louis.
Zwischendurch mal.
Und der hat noch, die müssen noch Practice und Teambesprechung und was
haben wir. Ja, genau.
Das ist Morning super, dass er das noch unterbringt hier für uns. Stimmt nicht die Nummer,
hallo?
Oder was? Oh, doch, jetzt.
Doch.
So, da ist er. Hier ist die Eishockey-Show.
Jetzt,
ja, super. Grüß dich.
Hallo, grüß dich.
Ganz kurz, Stummi, wo erwischen wir dich? Wir haben gerade, oder Goldi hat gerade schon gesagt, du hast ja mit deinem Team heute noch Spiel, aber wo bist du gerade genau? Wie viele Minuten kannst du uns geben, damit wir auch nicht überziehen?
Nee, ich hab schon Zeit für euch. Aber nee, ich bin gerade in St. Louis. Wir haben heute unseres zweites Spiel hier und dann geht's morgen geht's dann wieder weiter nach Minnesota für zwei Spiele.
Okay. Wir haben gerade darüber gesprochen, weil wir natürlich ja auch diesen Flashback mal machen wollen, weil der Podcast kommt ja an diesem legendären Tag raus, wo das Finale stattgefunden hat. Goldi hat es gerade schon aufgebracht, das Thema. Hast du mittlerweile das Spiel, das Finale oder irgendein Spiel, vielleicht auch das Halbfinale, dir nochmal komplett gegeben von diesem Wahnsinns-Silberlauf damals?
Nee, habe ich nicht. Also ich glaube, letzten Sommer habe ich mir mal ein Drittel angeschaut. Bei meinem Schwiegervater daheim, das Spiel, glaube ich, das war gegen die Schweden. Ein Drittel lang, aber das war's. Ansonsten nur, ja, eigentlich nur, wie ihr auch, Highlights, Tore oder sonst irgendwas, wo man zufällig im Fernsehen gesehen hat. Aber jetzt hingehockt und irgendwie ein ganzes Spiel reingezogen. Also das habe ich noch nicht gemacht. Aber ich habe vor, sagen wir mal so, vielleicht nicht das Finale, aber die anderen Spiele, ich habe eigentlich schon mal vor, dass ich mich einfach mal dahin sitze mit einem Glas Wein und die Spiele mal genießen werden.
Stürmi, jetzt muss ich sagen, ich habe vorher vorausgeschickt, dass du mir damals gesagt gehabt hast, das Finale hast du nicht angeschaut. Jetzt sagst du ja auch wieder, vielleicht schaue ich mir die anderen Spiele an, aber nicht das Finale. Ist dieser Schmerz, dass ihr das Finale, wo ihr so nah dran wart, dass ihr es dann nicht letztendlich gewonnen habt, ist der noch so präsent bei dir, dass du sagst, hör mal zu, ich will es nicht sehen?
Ja, aber es ist so präsent, aber es ist, nee, das ist einfach, ja, Schmerz ist ein bisschen eher ein hartes Wort, aber es ist einfach bitter, wenn man so nah dran ist, eben, und dann trotzdem durch auch, muss ich sagen, durch Pech auch das Spiel noch verliert, dann tut es ja auch immer noch ein bisschen weh. Wenn ich ganz ehrlich bin. Aber auf der anderen Seite, wissen wir ja genau, wir haben auch die Spiele davor, haben wir sehr viel Glück gehabt, dass wir überhaupt so weit gekommen sind und da kann man froh sein, dass wir dann mit über Eis gefahren sind. Aber trotzdem, diesen Moment und auch immer noch, es war einfach ein bitterer Moment, weil ich denke, wir waren ja einfach die bessere Mannschaft auch im Finale. Vielleicht nicht die ersten 20 Minuten, aber im Rest des Spiels, wir haben, glaube ich, schon teilweise die Russen auch dominiert und das tut natürlich besonders weh.
Das ist tatsächlich, finde ich, hart. Servus Marco, Basti hier. Dass du auch sagst, du wirst das Spiel vielleicht dein Leben lang nicht mehr anschauen, weil es vielleicht auch emotional zu krass ist. Nimm uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise zuvor. Wenn du vielleicht auch vorhast, da mal ein Spiel zu schauen, aber aus deiner Erinnerung jetzt 3 Jahre danach, was war für dich so ein Knackpunkt, bei dem du sagst, jetzt war die Emotionalität da, jetzt beginnt dieser Lauf. Das ist vielleicht so ein einer Moment, wo du sagst, okay, da wusste ich, jetzt ist was Größeres drin.
Ja, man hatte immer das, sage mal, das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl jetzt, sage mal, rein in der Vorrunde, aber auch erst später, mehr wegen die, wenn man dann die anderen Ergebnisse angeschaut hat, die anderen Spiele, da wo man auch gesehen hat, irgendwie ist jetzt da keine überragt, also es sind alle gute Mannschaften, aber keiner irgendwie war irgendwie was Besonderes und dann haben wir eben sehr gut gegen die Schweden gespielt, dann gegen die Norweger und dann, ja, besonders in den Medien, dann ging es natürlich los, weil wir auch nicht viel Tore geschossen haben und dann durch das Penaltyschießen, wo wir dann drei hintereinander eingenetzt haben. Ich glaube, nach dem Spiel, da hat man einfach auch ein bisschen besseres Gefühl, auch ich, aber ich denke, für mich persönlich jetzt, wenn ich jetzt irgendwas erwähnen müsste, dann wäre es wahrscheinlich nach dem Schweizspiel. Denn ab dann wussten wir, okay, wir sind jetzt dabei, wir können mitspielen. Wir haben schon gegen die Schweden gespielt. Wir wissen, dass wir eine Chance haben und das für mich war eigentlich, da ging für mich eigentlich die Reise erst so richtig los.
Und diese Reise, wir wissen das, endete mit dem größten Erfolg für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft mit Silber in Pyeongchang. Was ja auch so ein Ding ist, Marco, und das wollte ich dich echt schon lange mal fragen, für den Coach gab es ja keine Silbermedaille, den bekommen ja tatsächlich nur die Sportler. Hast du im Nachhinein, man wollte dir aber doch ein Replika machen, oder? Hast du das bekommen? Hat man das so originalgetreu nachgefertigt?
Das war auch wichtig für mich, nicht nur für mich, sondern auch ich denke für meinen kompletten Staff, denn wir haben so hart gearbeitet und alle, egal ob das jetzt Betreuer war oder auch ein Trainer, wir waren alle in einem Boot und deswegen war es für mich im Nachhinein sehr, sehr wichtig, dass wir irgendwie, dass jeder mit einer Medaille heimkommt. Und wir haben das, oder auch der DEB, der hat das natürlich aus, dann auch, der Franz hat es auch dann letztendlich genehmigt. War auch nicht billig und von daher haben wir eben, denke ich mal, das fast originale Silbermedaille dann eben dann auch im Nachhinein bekommen und wir haben das dann bei der Jahreshauptversammlung vom DEB dann im Sommer haben wir das dann nachgeholt und den kompletten Staff auch eingeladen und auch eben dann die Medaillen überreicht.
Hört ja auch dazu, der Silberpreis ist ja auch extrem gestiegen, von daher ist die noch wertvoller geworden im doppelten Sinne, Marco. Und eine ganz bescheuerte Regel, finde ich übrigens.
Ich wollte nur ganz zu, das ist eigentlich, also, eine witzige Story, muss ich sagen. Wir haben natürlich dann die Medaille haben wir nachmachen müssen. Da haben wir einen gefunden, der wo damals in Lillehammer, glaube ich, die Medaillen gemacht hat. Also das ist, war dann schon wirklich, es war nachgemacht, aber irgendwie dann doch nicht. Also es war schon von einem Experten, die in Lillehammer eben die Medaillen gemacht haben. Dann brauchten wir natürlich eine Medaille. Ja, und da haben wir uns die Medaille von Dominik Kahun ausgeliehen. Und das Witzige war, da waren natürlich dann schon ein paar, das war dann nicht mehr das ganze das Originale durch die ganzen Feiern, was er gehabt hat im deutschen Haus wahrscheinlich und die Partys danach und jeden Kratzer oder sonst irgendwas hat man dann bei unserer Medaille auch gesehen. Ja, so original war dann unsere Medaille, also von daher was.
Ja, sehr schön. Ich wollte auch nur eben noch sagen, ich finde es eine ganz, ganz blöde Regel, dass die Coaches oder egal in welcher Sportart übrigens, bei so einem Mannschaftssport muss man da mit einer Medaille bedacht werden. Aber das ist nur meine persönliche Anmerkung. Goldi, du wolltest.
Sturmi, wo ist die Medaille jetzt eigentlich? Ich weiß ja, bei ganz vielen Spielern, die haben sie die daheim aufgehängt oder haben auch dieses Foto von der ganzen Mannschaft richtig groß aufgezogen und haben sie im Wohnzimmer hängen, weil es einfach der größte Erfolg ist, wo die dabei waren. Hast du irgendwas daheim im Haus, das sich an Olympia erinnert?
Ja, also ich bin da wahrscheinlich auch wie alle anderen. Also bei mir hängt auch im Büro in Deutschland das große Bild. Das haben wir auch, das wollte ich auch so, dass jeder das Bild auch bekommt, die allen alle Spieler. Also das Bild hängt auch bei mir an der Wand in Deutschland, wie gesagt. Und die Medaille hängt nicht, aber sie ist an einem sicheren Ort. Und kommt nicht so oft raus, muss ich sagen, aber es fühlt sich trotzdem gut an, wenn die Silbermedaille dann bei mir zu Hause ist.
Stürmi, morgen, also am Tag, wo der Podcast rauskommt, am 25.02. Vor 3 Jahren war es soweit. Habt ihr noch was irgendwie, wo ihr euch als Mannschaft nochmal trefft, zusammenschreibt? Habt ihr noch eine WhatsApp-Gruppe oder hat es in den letzten Jahren irgendwie Zoom-Calls gegeben, dass man sagt, hey, weißt du noch damals?
Ja. Nee, leider, muss ich sagen, leider nicht. Wir haben sie, oder wollte dann das Jahr drauf, ich wollte mal versuchen, Versuch starten, dass wir uns vielleicht im Sommer mal irgendwo gemeinsam treffen. Das hat leider auch nicht funktioniert. Weiß nicht, ob die Jungs noch die WhatsApp-Gruppe haben. Die Trainer waren nie eingeladen, also muss ich jetzt auch mal feststellen. Also die waren da nie dabei. aber trotzdem, ich muss sagen, auch ab und zu. Ich denke auch gerne zurück. Ich denke auch gerne an meine Spieler, die wirklich da damals alles gegeben haben. Nicht.
Oh, jetzt ist er weg.
Nee. Gekommen. Ja. Genau, und nee, und das, da blicke ich gerne zurück. Und wenn ich dann ab und zu im Sommer dann eben einen oder den anderen sehe oder auch teilweise auch telefoniere, dann kommt natürlich immer wieder Olympia hervor. Und nee, das sind einfach, ja, waren einfach Momente, die werde ich nie vergessen. Und jetzt auch bei meiner täglichen Arbeit jetzt. Es ist auch ab und zu kommt der Gedanke wieder hoch, weil es ist einfach, da hat man erst einmal gesehen, wenn man durch gute Charakter einfach, gute Typen, die man in der Mannschaft hat, mit guter Disziplin und harter Arbeit, dann kann man einiges erreichen. Und ab und zu ist es halt so bei uns, auch in der NHL, die neue Generation, die jetzt hochkommt, die tickt nicht mehr ganz so wie vielleicht jetzt schon vor 3, 4, 5 Jahren. Und das ist definitiv ja einfach jetzt was anderes. Und aber ich glaube auch, durch meine Zeit jetzt Olympia besonders sehr viel gelernt.
Schau mal, wir können gleich nochmal über die NHL sprechen und deine Tätigkeit da. Was mich interessiert, weil du sprichst auch immer vom Staff und von der Mannschaft. Jetzt habt ihr ja diesen Wahnsinnserfolg gehabt. Wie ist es für dich als Trainer gewesen, diesen Erfolg dann zu erfahren? Hast du dich trotzdem als Teil von dieser Mannschaft, von diesem Kollektiv dann im Feiern auch gespürt? Oder hast du gewusst gehabt, okay, da ist jetzt eigentlich, ich bin Bestandteil von der Mannschaft, aber beim Feiern und bei anderen Sachen, da bin ich eigentlich nicht mehr Teil davon, da bin ich der Trainer, da feiere ich selber. Ich war nicht im Deutschen Haus und drehe noch die Palmen nieder. Wie war das für dich so bei der Party?
Ja, das muss ich sagen. Also ich glaube, wenn man dann ganz frisch oder wie ich dann frisch Trainer geworden bin, dann hat man schon am Anfang ja einfach Momente sind da schon dabei, da wo man ab und zu mal dann auch mit den Jungs weggehen will, aber das geht ja dann einfach nicht mehr. Und das war dann, Olympia war dann schon bei mir das Jahr, glaube ich, Jahr 3, 4 eben bei der Nationalmannschaft und ja, dann wird es reine Routine und da will man aber auch irgendwie dann auch nicht dabei sein. Also wir, der Staff, wir sind unsere eigene Gruppe. Natürlich wollen wir gemeinsam feiern, wie es geht, ist ganz klar. Aber letztendlich haben sich muss man auch ab und zu den Spielern den freien Lauf eben auch erlauben und lassen. Und die können da auch, die haben dafür hart gearbeitet und die können dann machen, teilweise dann machen, was sie wollen. Aber nee, ich bin immer einer gewesen, der immer versucht, eben alle zusammenzubringen. Aber ab und zu muss man eben auch ein bisschen getrennte Wege gehen.
Du, und wenn du niemanden findest, dann weißt du, kannst du uns immer anrufen. Wir wären dabei. Du, was ich jetzt ganz interessant fand, tatsächlich, weil du gesagt hast, mittlerweile in der NHL, das ist eine neue Generation, die da hochkommt. Das finde ich sehr interessant. Wie sind die anders und auf welche Generation sprichst du ja so ein bisschen an und warum sind die anders, als es vielleicht deine Silbergeneration, die du da hattest, mit der deutschen Nationalmannschaft war?
Ja, das ist, ich glaube generell, egal ob das jetzt im Alltag ist oder generell im Sport oder auch generell oder in der Schule, ist eigentlich egal. Es ist einfach die heutige Zeit oder die heutigen jungen Spieler jetzt bei uns jetzt auch, das sind ich sage mal, die sind nicht mehr so robust wie vielleicht die Alten und deswegen da kommen auch immer wieder mehr Fragen hoch wie sonst und da muss man auch als Trainer, muss ich sagen, man ist ja nicht nur Trainer, glaube ich, ich fühle mich auch teilweise wie ein Mentalcoach, ja, wo ich dann die Jungs wieder aufbauen muss. Und das hat halt so Kleinigkeiten hat halt früher eigentlich nicht gegeben. Und aber so ist es. Ja, am Ende des Tages brauchst du einfach die Spieler. Und das geht halt nicht mehr, wenn du nur noch draufhaust auf denen. Mich hat früher, muss ich sagen, teilweise auch motiviert. Da habe ich gewusst, okay, hoppla, jetzt muss ich was machen, weil sonst bin ich weg. Und dieses Gefühl haben euch die jungen Spieler nicht mehr. Man muss sie einfach immer wieder gut zureden. Man muss sie motivieren. Die müssen das Gefühl haben, dass du hinter ihnen stehst. Und dann können sie auch die Leistung abliefern. Und das, glaube ich, kann der Goldi auch bestätigen. So war es teilweise früher nicht so.
Ja. Deswegen finde ich es ganz interessant, Stürmi, du bist, gib mal einen Schwenk rüber in die NHL. Du bist jetzt im dritten Jahr mit Los Angeles, inzwischen ist Dave Tippett da Trainer. Was genau ist deine Aufgabe jetzt bei dieser Mannschaft?
Ja, ich bin jetzt die letzten paar Jahre, seitdem der Todd McClellan das Ruder übernommen hat, bin ich jetzt eigentlich wieder im für die Stürmer zuständig, also alles im offensiven Bereich und auch für das Powerplay. Und so wie zum Beispiel jetzt heute, in der Früh haben wir immer das Powerplay-Meeting. Also das heißt, ich übernehme das Meeting, ich bereite alles vor, wir gehen alles durch und am Nachmittag ist dann Unterzahl und das 5 gegen 5 Spiel. Auch nach dem Spiel oder auch so wie gestern zum Beispiel, da haben wir einen freien Tag gehabt, gehe ich einige Sachen mit den Stürmern durch, da wo ich meine, da können sie sich verbessern. Also ganz viel, eins gegen eins Situationen oder in der offensive Zone, also so Kleinigkeiten, da wo ich sehe, okay, da könnte sich der eine oder andere verbessern, das geht man dann vielleicht per Video eben dann durch. Und aber in generell für das offensive Spiel.
Natürlich ist es Todd McLellan, sorry, Dave Tippett ist in Edmonton, bei den anderen Kollegen.
Zu dem wir aber auch gleich noch kommen, deshalb hat zu den Dreher wahrscheinlich.
Ja, ich habe mich einfach verquatscht.
Bist so drin in der NHL.
Jesus Maria. Ich habe es aber auch tatsächlich, ich weiß es auch nicht. Anyway, lass mal ganz kurz reden, ihr spielt ja dieses Jahr auch in Gruppen drüben. Jetzt habt ihr momentan echt einen guten Lauf, ihr habt 5 Siege in Serie, seid Vierter jetzt in der Westgruppe. Woran liegt es? Liegt es daran, dass junge Spieler dazukommen sind, neue Spieler dazukommen sind, die gut funktionieren? Oder weil so Spieler wie Dustin Brown dieses Jahr scored und Drew Doughty zum Beispiel auch wieder die alten Spieler quasi wieder ihre Leistung gefunden haben? Was glaubst du?
Ja, ich glaube, man hat einfach bei uns gemerkt und besonders auch bei den Elternspielern, für uns war es eine ganz lange Zeit. Wir haben keine Playoffs gespielt. Wir haben seit März, von März bis Januar waren wir nicht zusammen am Eis. Und das hat man einfach auch irgendwie auch gemerkt. Also das heißt nicht gemerkt beim Schlittschuhlaufen oder beim Passen, aber vom System her, unser Spiel, wir leben von unserem System. Und deswegen gewinnen wir auch Spiele. Aber wenn man dann so weit wenn du so weit entfernt bist von den ganzen Eishockey und auch vom System her, hat es dann doch einige Spiele gedauert. Und jetzt momentan fühlen wir uns so wie Ende letzter Saison. Und wir sind immer noch, sage mal, keine überragende Mannschaft, aber wir sind sehr diszipliniert. Wie erwähnt, wir spielen mit einer guten Struktur und deswegen gewinnen wir auch Spiele. Und aber man sieht ja jetzt, es hat ungefähr 15 Spiele gedauert, dass wir wirklich jetzt in den Rhythmus wieder reinkommen. Und das, weil eben wir, denke ich mal, in den Playoffs im Sommer nicht dabei waren.
Okay. Und dann jetzt noch eine Frage, die mich interessiert. Ich weiß nicht, inwiefern du es wirklich mitkriegst, weil ihr spielt natürlich nicht gegen die kanarischen NHL-Teams momentan. Aber was kriegst du mit zur Leistung von Tim Stützle im ersten Jahr und auch von Leon Dreiseitel dieses Jahr wieder in der NHL?
Ja, also erstens einmal freut mich das natürlich, egal was der Deutsche, wenn irgendeiner in Schlagzeilen, besonders hier drüben, für das sorgt, dann schlägt auch mein Herz. Und genau, Leon, glaube ich, ist noch besser wie letztes Jahr. Er ist noch gefährlicher. Es ist einfach unglaublich, wenn er wirklich, wirklich sehr viele Spiele auch anschaut. Sobald er am Eis ist, ist er gefährlich. Und das kann man wirklich nicht von vielen Spielern sagen. Und er ist, finde ich, noch kompletter geworden, diese Saison wie letzte Saison. Also das heißt jetzt nicht, dass er diese Saison noch mehr Punkte macht, aber er ist einfach noch mal reifer geworden, noch erwachsener geworden. Er spielt ein kompletteres Spiel.
Verantwortlicher in der Defensive auch, meinst du damit?
Auch, ja, und das erwähnt er auch jetzt. Und das ist, glaube ich, auch entscheidend. Das hat er nicht nur Leon, auch mit David, ich glaube auch die komplette Mannschaft, die muss sich auch ändern in Zukunft. sie muss auch mehr defensiv denken, sonst werden sie auch niemals was irgendwas gewinnen. Mhm. Und wenn man jetzt so ein bisschen auch die auch in Social Media oder in der Presse nachliest, die Antworten einfach von Leon und auch von McDavid, dann kommt immer mehr das Defensivspiel kommt immer mehr raus. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen, nicht nur für die Spieler, sondern auch für die ganze Organisation. Und das merkt man auch jetzt. Stützle, überrascht mich das? Nee, eigentlich nicht. Wir wussten alle, er ist ein besonderer Spieler und das zeigt er jetzt immer wieder. Da ist noch einige Luft nach oben eben. Der wird einfach immer besser werden und das macht auch Spaß, ihn zuzuschauen.
Interessante Aussagen, Marco. Um da nochmal jetzt einfach den Bogen zu spannen, weil wir gleich einen deiner Mannschaftsmitglieder auch noch im Interview haben von Pyeongchang 2018. Ganz kurz der Bogen, das wird Gerrit Fauser sein. Vielleicht von dir nochmal einen Satz, den wir ihm natürlich gleich auch vorwerfen können, dann, wenn wir mit ihm telefonieren. Wie hast du ihn
positiv vorwerfen?
Ja, wie hast du ihn wahrgenommen? Das ist ja der mit der dicken Lippe damals.
Ja, genau, das ist.
Und welche Rolle hat er für dich damals auch gespielt?
Der Fernseher ist einfach okay. Ich glaube, meine Nachricht an ihn auch schon vorher, er wusste haargenau, wie seine Rolle ausschaut. Er hat sie angenommen und einfach das auch so genau ausgefüllt, wie ich mir das gewünscht habe. Und da ging es nicht um Gerrit Fauser, sondern da ging es nur um die Mannschaft. Und der Fauser war halt ein sehr wichtiger Spieler für uns, weil wir haben teilweise eben mit 13 13 Stürmer haben uns eben gespielt und der Pause war meistens seit der 13. und das ist auch nicht einfach. Und wenn man teilweise sitzt für 6, 7, 8, 9, 10 Minuten und dann wieder aufs Eis kommt, es ist einfach nicht einfach. Aber der Pause war eine Maschine, der hat eben besonders auch in Unterzahl, der hat immer alles gegeben und das merkt die Mannschaft. Und ich wusste ja auch, der Pause, den kann ich in die letzte Minute reintun, egal wann. Der Fauser ist immer bereit und einfach sehen die Typen. Da komme ich wieder auf die Charaktertypen zurück und genau solche Typen, die Rollen so ausfüllen, die braucht man. Und ich bin auch fest überzeugt, die braucht man auch heute noch. Also von daher wussten wir, was wir und die ganze Mannschaft da an Fauser haben.
Ja, das war sicherlich auch nebst der Silbermedaille eine große Leistung, da die richtigen Charaktere so zusammenzustellen, dass das überhaupt funktionieren kann. Sturmi, vielen Dank und wir haben nochmal das Ganze ein bisschen aufleben lassen. Irgendwann schaust es dir einfach mal an, in aller Ruhe dann mit dem entsprechenden Weinchen und wenn es erst in 3 Jahren ist, aber irgendwann wird es passieren, wir sind uns sicher.
Ja, das ist.
Ja, aber alles Gute natürlich jetzt für heute und für die Saison.
Alles klar, macht es gut.
Danke, so, danke Marco.
Ciao.
Ciao. Okay. Ciao.
Die fahren ja weiter nach St. Louis, wenn sie gespielt haben. Da sind sie in Minnesota. Treffen sie auf Nico Sturm.
Ja, okay.
Spielt da auch regelmäßig.
Ja. Aber interessant, dass er sich das so noch nicht angeguckt hat, finde ich immer witzig. Da gibt es ja ganz viele im Sportlerleben, die solche Partien, Finals, was auch immer, sich dann gar nicht mehr unbedingt anschauen. Aber
du siehst schon, wie nah das geht und wie tief das sitzt tatsächlich.
Ja, und was ja auch immer so vergessen wird, finde ich, bei sowas, da redet man immer von Silber. Das war natürlich auch eine unfassbare Leistung, aber wie eng das manchmal ist. Er hat es ja auch gesagt, wir hatten vorher auch ein bisschen Glück, gehört ja ein bisschen dazu. Da wird immer von Glück geredet. Ich sage ja immer, das gibt es nicht im Sport, sondern in dem Moment hat vielleicht der Gegner den Fehler gemacht, dass du der Nutznießer bist von so einer Situation. Und da musst du eben auch in dem Moment vielleicht die Spieler haben, die das dann umsetzen. Und dann schießt der Seitenberg halt mal das Tor gegen die Schweiz, glaube ich. Und solche Momente, die du halt brauchst, oder auch schon, wir haben oft drüber gesprochen, in der Qualifikation damals, wie eng das ist gegen Lettland überhaupt, dass du überhaupt da hinkommst, ne, mit einem ganz engen Spiel, kurz vor Schluss. Ja, also das ist marginal, Finale, ob du vielleicht gar nicht teilnimmst bei Olympia und dann holst du Silber. Das ist unglaublich.
In diesem Finale, diese letzten 7 oder 8 Minuten, was sich da abgespielt hat, das war halt... Es war wirklich unfassbar.
Ja, immer noch die ungerechteste Strafe auf der Erde. In jeder Sportart übrigens. Diese hohe Stockstrafe damals gegen Reimer. Ich könnte kotzen heute noch. Ich sag's, wie ich meine.
Ich lag ja im Bett, weil es einfach früh war. Es war, glaube ich, 5 Uhr in der Früh oder sowas hat das angefangen.
Hast du gelegen, da musst du stehen,
ich
Digga.
Sag
ja,
ich sag's
doch dein Problem.
Ich lag im Bett zu Beginn des Spiels und am Ende lag ich auf Knien vorm Fernseher, glaube ich, einen halben Meter davor.
Ja. Und ich habe mir das auch nochmal angeschaut und das Emotionalste fand ich hinten raus, nach diesem verlorenen Finale, wie der Sturmi nochmal seine Jungs versammelt hat, alle nochmal hier Arme auf die Schultern und er nochmal eine Ansprache gehalten hat. Also das war nochmal so, ey, wenn du das heute guckst, das ist echt, rührt einen fast zu Tränen. Ja.
Es hat auch unheimlich lang gedauert, bis die Spieler wirklich gefeiert haben. Also diese Niederlage in dem Moment war wirklich die Niederlage von dem Spiel im Finale, das ist das Finale verloren haben und nicht die Freude erst über die Silbermedaille, die ist erst deutlich später gekommen. Also du hast es denen auch angesehen, dass das echt dauert hat, bis das dann kommt und dass sie dann sagen, okay, Silber haben wir.
Ja, da war der gute Znarox fast schon um seine Goldmedaille gebracht, damals der Coach der Russen. So, machen wir weiter, Leute. Oder? Ich habe es schon angekündigt. Wir rufen
gehen wir gleich zu Gerrit.
Ja, klar. Machen wir direkt. Wenn ich den Namen jetzt hier in meinem Telefonbuch finde, dann machen wir das. Jetzt muss ich von S wie Sturm zu auf F.
Ja.
Die Pause.
Trinkst du oder was?
Der Rickard Uso serviert hier vor der Aufnahme dieses Podcasts. Ich bin ganz ehrlich.
Das ist ein Cappuccino, du Depp.
Ja. Also ich habe auch eine Kaffeetasse. Ich weiß nicht, was du da hast.
Ja, ja, hier ist die Eishockey-Show. Rick, Basti und Sascha. Gerrit, servus.
Ah, hi, grüßt euch. Servus.
Schön, dass du dabei bist. Wir haben gerade schon mit deinem ehemaligen Coach gesprochen, mit Marco Sturm. Und wir wollen du weißt es, zunächst mal, bevor wir auch über die Grizzlies vielleicht noch sprechen, die Silbermedaille mal ein bisschen hochleben lassen. Ist ja nicht so schwer, die hochleben zu lassen, aber es ist ja am Tag, wo der Podcast irgendwann in die digitalen Endschienen. Ist es 3 Jahre her?
Ah, okay, ja, es ist unglaublich, wie die Zeit da vergeht, ne?
Hast du das Datum gar nicht auf der Rolle tatsächlich, Gerrit?
Was war es jetzt? Ich glaube, es war der 26. damals, ne?
25.
Nee, 25. Nee, siehst du, habe ich nicht.
Aber ganz eng dran.
Ganz knapp dran, nee. Die Zeit rennt und das Leben geht weiter irgendwo, ne? Und seitdem viel passiert und im Moment sind natürlich jetzt mittlerweile andere Themen irgendwo viel, viel präsenter, ne?
Aber trotzdem. Weil wir gerade einen Sturmi auch gefragt haben, gibt es denn keine WhatsApp-Gruppe mehr von euch, wo ihr immer noch da euch Bilder schickt oder euch selber dran erinnert? Weil der Sturmi hat gesagt, er war ja in der Spielergruppe nicht dabei. Das war eure WhatsApp-Gruppe.
Die darf man nicht löschen.
Genau, nee, ich glaube, dass der Kiki die damals gemacht hat. Genau. Die besteht aber immer noch, aber die ist jetzt natürlich dann auch ruhiger geworden. Die ersten 2 Jahre danach kamen nochmal Nachrichten, aber ja, die ist jetzt dann
eben. Die traut man sich nicht zu löschen, oder? Die darf man auch nicht löschen.
Absolut nicht. Nein. Die nimmt, glaube ich nicht, dass da einer. Nee, ausgetreten ist da keiner und das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das einer macht.
Stell mal vor, da kommt irgendwann die Nachricht so und so hat die Gruppe verlassen. Der wird ja gesteinigt. Das ist ja
nein, ich denke, dass wirklich auch keiner einem übel nehmen. Da sind die Jungs alle zu nett, aber auch ich denke, das ist einfach so eine tolle Sache und das ist einfach was uns auch ewig verbindet und von dem her da. Wird keiner aussteigen.
Aber schau mal, dann ist doch gut, dass wir dich nochmal mit einer kleinen Zeitreise da wieder erinnern und nochmal mitnehmen in vielleicht einen auch für dich emotionalsten Moment deiner Karriere, Fausi?
Ja, mit Sicherheit. Also ich meine, das ganze Event war unheimlich emotional. Ich meine, das erste Mal hat es mich richtig gepackt bei der Eröffnungsfeier, das mitzumachen. Das war einfach so ein Moment, den man glaube ich nicht vergisst als Sportler, wenn man da dabei sein darf und dann natürlich der Verlauf des Turniers, da brauche ich nicht drüber reden, dass das so vergesslich ist.
Aber den Verlauf des Turniers, gibt es da irgendwie einen Zeitpunkt, wo du sagst, wir als Mannschaft haben dann und dann genau gemerkt gehabt, da ist eigentlich was drin, das könnte echt weit gehen, diese Reise?
Ich würde sagen, eigentlich direkt im ersten Spiel, da haben wir ja gegen Schweden knapp verloren. Oder haben wir unentschieden gespielt? Ach Gott, hör mir auf, ich weiß gar nicht mehr.
Zweites Spiel, genau. 1-0 gegen Schweden und verloren.
1-0 gegen Schweden verloren, genau. Das war eigentlich der Moment, wo wir in der Kabine danach gesessen und gesagt haben, ey, das hätten wir gewinnen können und da wäre mehr drin gewesen an dem Abend. Und wir uns eigentlich bestätigt gefühlt haben, wenn wir in unserem System richtig spielen, dass wir echt eine Chance haben, hier was zu reißen. Deswegen ist eigentlich witzig, dass da eine knappe Niederlage in dem Fall der Knackpunkt war, wo wir gemerkt haben, oh hey, da ist richtig was drin. Und von dem Moment an ist es ja auch von Spiel zu Spiel immer besser geworden und dann haben wir uns natürlich auch in einen enormen Rausch gespielt.
Du sagst gerade System, wir haben ja gerade mit Marco auch gesprochen und da haben auch gefragt, was war eigentlich die Rolle von Gerrit? Und der hat gesagt, das war keine einfache Rolle, weil du zum Teil 13. Stürmer warst, aber er dir vorher genau gesagt hat, was du für eine Rolle bekommst und einnehmen musst. Und dann hat er gesagt, es ging um die Mannschaft, das hat der Fausi akzeptiert. Wenn wir Fausi gebraucht haben, war er eine Maschine. Fausi war immer bereit und er war einer dieser Charaktertypen, die du für so einen Erfolg brauchst. Das hat er uns gesagt.
Ja, das ist natürlich aus seinem Mund ein Riesenlob und das freut mich sehr, dass er da so über mich spricht. Für mich war das ganz klar, das sind unheimlich gute Spieler dabei gewesen. Ich war froh, dass ich dazu meinen Teil dazu beitragen durfte und da ist man einfach unheimlich stolz. Wie du gesagt hast, mir war meine Rolle vornherein klar und von dem her habe ich die, aber das war für mich nie ein Thema, da manchmal zurückzustecken, sondern im Gegenteil, ich war für jede Sekunde auf dem Eis, die ich helfen durfte, dankbar.
Du, es ging ein Bild um die Welt, du und deine dicke Lippe, die du da mitgeschleppt hast irgendwann. Inwieweit hat die dich brutal daran gehindert, richtig abzufeiern eigentlich? Wie viel vom Champagner floss da raus, weil du das Ding nicht mehr gespürt hast?
Also das hat einen überhaupt nicht gestört. Im Moment ist man so in Ekstase, da habe ich jetzt nichts mehr gespürt, da hätte keine Verletzung vom Feiern abgehalten wahrscheinlich. Nee, das hat natürlich im ersten Moment schon ein bisschen wehgetan, das gebe ich zu und es gibt angenehmere Dinge, aber ja, am Ende hatte ich Glück, dass es ja nur die Lippe war und nichts vom Kiefer oder die Zähne, ist ja alles heil geblieben und ja, und dann gibt es in dem Moment natürlich nichts anderes, als die Zähne zusammenbeißen, aber ich meine, das war ja nicht nur ich, da hat es ja mehrere, die Spiele waren alle brutal hart umkämpft und da haben ja mehrere mit Blessuren gespielt und auf die Zähne gebissen. Also von dem her, da war ich kein Einzelfall. Ich hatte halt nur das, dass es halt relativ von außen recht einfach sichtbar war.
Und wir haben mit Marco auch drüber gesprochen und er hat natürlich auch nochmal dieses Finale skizziert, wo er selbst noch sagte, Mensch, wir waren echt auch ein Stück weit besser sogar von meinem Gefühl gegen die Russen damals. Nimm uns doch nochmal mit in deine Gedankenwelt. Ihr liegt, glaube ich, zweimal hinten, 0-1 und 1-2. Und irgendwann kommt diese Führung von Jonas Müller, wie er da unfassbar auch den Datsjuk auf allen Vieren aussteigen lässt und dieses Tor zum 3-2 macht. Ich glaube, 3 Minuten und ein bisschen vor Ende. Was war da so deine Gedankenwelt, vielleicht auf der Bank und auch mit den Jungs drumherum? Kannst du das nochmal so ein bisschen wiedergeben? Wenn du es noch weißt.
Ja, doch. Also, das hat für mich gar nicht so viel geändert, weil natürlich guckt man immer auf den Spielstand, aber dann im Endeffekt auch wieder Marco gesagt hat, ich habe dauerhaft im Spiel das Gefühl, dass wir das Spiel gewinnen können. Und natürlich war dann die Folge erstmal riesengroß, dass wir dann wirklich auf eine Führung gegangen sind. Aber an sich, für mich als Spieler, ich habe immer das Gefühl, ich habe eine Chance, aber ich habe keine Chance. Und dieses Gefühl, dieser Chance, dass es möglich ist, das hatte ich das ganze Spiel über. Und von dem her hat sich jetzt das mit dem Spielstand im Verlauf des Spiels für mich jetzt nicht viel geändert, sondern ich hatte ja immer das Gefühl, wir können reifen kurz davor. Von dem her war man da eigentlich ganze Zeit mit einem positiven Gefühl dabei.
Die Leitung ist gerade schlechter, übrigens nach St. Louis. Zu Marco war sie besser gerade.
Ja, wahrscheinlich bei mir am Dorf. Das müssen wir noch ein bisschen aufrüsten.
Du, also, ich weiß. Eine Frage, weil du gerade über das Finale gesprochen hast. Der Sturmi hat uns ja verraten, dass er sich das Finale nie mehr angeschaut hat danach. Hast du es mal angeschaut?
Ich muss sagen, ich habe mir nur die Highlights angeguckt, weil das ist immer noch auch ein runder Punkt. Also ich erinnere mich zum Beispiel viel lieber an das Halbfinale, an das Finale. Ich denke, das ist wahrscheinlich ein Stück weit normal, weil man das halt gewonnen hat. Und das Finale, das ist natürlich für einen Sportler schon echt ein bitterer Ausgang gewesen. Von dem her, ich habe mir in der Tat auch nur die Highlights und Zusammenfassung angeguckt.
Ja. Und viele haben in der Wohnung sehr präsent das Bild, wo dann alle Spieler mit der Silbermedaille drauf sind. Hast du irgendwie was in deinem Haus aufgehängt, wo du sagst, es erinnert mich dran, oder gar die Medaille irgendwo präsent?
Ja, meine Frau hat da sich was Tolles einfallen lassen. Sie hat mir eben einen riesen Bilderrahmen geschenkt, mit dem das Trikot drin hängt. Und eben viele Bilder, das Mannschaftsfoto natürlich auch. Die Medaille haben wir da jetzt nicht mit reingepackt, aber eben ganz viele Erinnerungen mit Bildern und dem Trikot, und das hängt bei uns im Treppenaufgang. Und das, damit laufe ich im Endeffekt jeden Morgen oder jeden Tag mehrfach daran vorbei und kann mich daran erinnern.
Schön, schöne Erinnerung auf jeden Fall.
Auf alle Fälle, ja.
Lass uns mal ein bisschen über die deutsche Eishockey-Liga reden. Ihr seid inzwischen auf dem vierten Platz angekommen, habt 7 Siege in Folge. Warum läuft es so gut, Fausi? Was ist passiert?
Das ist, ich denke, es ist immer, der Knoten muss platzen. Ich denke, wir haben davor ganz viele Spiele knapp verloren. Also es gibt nur, ich glaube, wir haben 4 oder 5 Mal mit einem Torunterschied verloren, und das sind eben dann Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Und die machen wir halt momentan besser. Und deswegen, ich war auch jetzt ist es ja so, gewinnen wir die Spiele halt sehr knapp. Also sogar, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele wir dieses Jahr in der Overtime waren. Da glaube ich, sind wir wahrscheinlich auf einem guten Weg, neuen Rekord zu setzen. Aber ich glaube, das ist der Unterschied. Wir waren nie weit davon entfernt. Und momentan hat man natürlich Lauf, das ist auch keine Frage, das hilft man natürlich, aber das ist immer eine Tendenz über mehrere Wochen. Zeigt einfach, ob man kleine Dinge dann eben jetzt besser macht, die wir vorher halt leider nicht so gut gemacht haben.
Und jetzt geht's ja weiter. Die Entscheidung fiel jetzt diese Woche, Fausi, dass es jetzt auch über Kreuz dann geht für euch mit den Südclubs. Aus Spielersicht sagst du auch, hey, danke, endlich mal ein bisschen Abwechslung und nicht immer jedes Wochenende die gleichen Leute, die gleichen Mannschaften, die gleichen Stadien sehen. Ist das wichtig tatsächlich auch als Mannschaft, dass man sagt, hey, endlich mal ein anderer Gegner wieder?
Ja, ich denke, es ist nicht nur für uns schön. Ich glaube, es ist auch für alle Zuschauer, die jetzt leider nur an den Fernsehern dabei sein können, schön, einfach ein Stück weit da wieder noch mehr Normalität in die Liga zu bringen, die dieses Jahr halt einfach irgendwie so schon ganz anders läuft. Ich freue mich riesig drauf, auch einfach auf den Vergleich. Und man kennt ja auch irgendwie das wieder in den anderen Teams, die mal dann wieder zu sehen. Und ja, auch wenn man nicht wirklich die Möglichkeit hat, viel zu reden, weil wir natürlich durch die Corona-Maßnahmen schon versuchen oder uns trennen müssen, aber dann kann man zumindest mal auf dem Eis den Trash-Talk vielleicht beiseite legen und dann mal kurz fragen, hey, wie geht's denn so?
Eine Frage, was mich noch interessiert, ist es ja auch rauskommen im Spielplan, dass dieses Jahr die Playoffs so kurz sind wie eigentlich noch nie. Das heißt, man kann in 3 Wochen deutscher Meister werden. Du Best of 3 Viertelfinale, Best of 3 Halbfinale und Best of 3 Finale. Jetzt warst du ja mit Wolfsburg in episch langen Spielen unterwegs, muss man sagen, in Serien unterwegs. Wie schaust du auf so eine Meisterschaft? Sagst du, hey, das ist eigentlich eine geile Chance, dieses Jahr tatsächlich auch zu überraschen für uns als vermeintlich kleineres Team? Oder sagst du, eigentlich wäre es mir lieber gewesen, wenn es länger geht.
Also ich denke, wie gesagt, das ist eine riesen Chance, weil in jeder Serie wird das erste Spiel enorm entscheidend sein. Da kommt dann eben einfach darauf an, wie gut komme ich in die Serie rein. Das ist mit Sicherheit eine Chance, eben auch für kleinere Teams oder auch eben für Leute oder Mannschaften, die eben nicht so einen großen Kader haben. Das hat hier immer das Problem mit Wolfsburg. Wie gesagt, wir haben immer lange Serien gespielt und meistens im Finale haben wir dann vielleicht noch 2,5, 3 Reihen übrig gehabt. Da hat uns halt dann einfach ein bisschen am Kader gefehlt, diese Lücken wieder aufzufüllen. Und das kann natürlich in so kurzen Serien dann schon ein Vorteil sein, es sind weniger Spiele, man hat dann hoffentlich eben auch weniger Ausfälle und das kann schon ein Punkt sein, der mit Sicherheit sowas dann beeinflusst und von dem her ist das interessant und am Ende muss ich sagen, ich bin einfach nur froh, dass wir dieses Jahr überhaupt schon so lange so spielen können, ohne dass man jetzt diese große Pause hätte einlegen müssen oder Zwischenfälle hatte.
Und dennoch sagst du trotzdem, auch wenn es eine Best-of-3-Serie ist, das ist richtig Playoffs, da geht es halt einfach um den Titel, wie der letztendlich von oben vorgegeben wird, ist egal, wenn er da ist, wenn er schnappbar ist, dann holt man dich. Oder sagst du schon, ja, dann waren es halt doch wieder 38 Spiele in der Hauptrunde, aber die Essenz des Spiels, die Playoffs, kommen mir ein bisschen zu kurz tatsächlich?
Ja, am Ende ist es ein Zeitmanagement-Faktor. Wenn die Zeit gewesen wäre für längere Playoffs und das mit dem Reisen vielleicht auch alles ein bisschen sicherer gewesen wäre, hätte die Liga das bestimmt gerne gemacht. Aber am Ende, ich glaube, wir haben einen tollen Modus gefunden dieses Jahr unter den Bedingungen den muss man halt jetzt einfach so hinnehmen und so akzeptieren. Und also ich freue mich riesig drauf. Ich freue mich drauf, dass wir eben überhaupt durchziehen können. Und von dem her und ist dann am Ende auch ist man dann genauso deutscher Meister wie mit langen Playoffs. Wobei ich natürlich schon sagen muss, für mich ist schon so eine Best of Seven Serie ist dann einfach auch was Tolles, aber ich hat es auch dieses Jahr einen coolen Reiz.
So ist es und das werden wir dann sehen in naher Zukunft. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, dass es ein bisschen länger noch wird, sowohl erstmal in diesen gruppenübergreifenden Partien und dann natürlich auch in den Playoffs. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ich habe noch einen kleinen Tipp für dich. Ich habe nämlich gesehen, dass ihr bei den Grizzlies Wolfsburg ein Quiz gemacht habt. Ich glaube, das war so im November, also Ende letzten Jahres. Da hast du ein Quiz gemacht gegen Fabio Foll. Und die Frage war, nenne die Teammitglieder der Silbermedaillengewinner. Und du hast das Ding gegen Foll verloren, der bekanntermaßen nicht dabei ist oder war, weil du zweimal Yannick Seidenberg genannt hast. Und ich gebe dir jetzt einen Tipp, du darfst nachher, morgen dann, wenn wir gesprochen haben, wird ja dann morgen der Podcast gedroppt. Ich werde am Schluss dieses Podcasts nochmal alle Teammitglieder deiner Silbermannschaft nennen, dann hast du die alle nochmal drauf, mit wem du damals zusammengespielt hast. Okay?
Also leider. Weil ich damals einfach überragende Leistung gesagt habe, ich musste der zweimal genannt werden.
Genau. Du wolltest ihn besonders feiern, das verstehe ich, alles klar. Super, dann beste Grüße nach Wolfsburg und alles Gute noch für die Saison.
Danke, mach's gut.
Jo, danke dir, ciao. Ciao. Servus.
Ciao.
Ja, apropos Wolfsburg, stimmt, jetzt fällt es mir gerade noch ein, der Mannschaftskollege Sebastian Furchner hat ja auch nochmal verlängert, ne? Der geht in seine 20. Saison, glaube ich.
Ja, der Furchi will nicht aufhören ohne Zuschauer.
38.
Macht ja, coole Aussage tatsächlich.
Stimmt, Der hat doch sowas gesagt wie, es ist auf jeden Fall die beschissenste Saison für ihn, hat er, glaube ich, zur Penny DL gesagt in einem Interview, ich will mich an diese Spiele ohne Fans gar nicht gewöhnen. Jeder Spieler ist aufs Neue erschreckend, zumindest natürlich, was einfach diese Atmosphäre für ihn anbetrifft. Also er möchte natürlich unbedingt wieder Eishockey for Fans spielen und auch vermutlich deshalb nochmal ein Jahr drangehangen. Also
man muss ja auch sagen, es läuft ja auch gut für den Furchi bisher. Also er hat in den 14 Spielen 11 Punkte gemacht, 4 Tore, 7 Assists, also der Sportliche auch, obwohl er 38 Jahre alt ist. Wo er sagen kann, ja komm, ich will es auch sportlich nochmal ein Jahr zeigen.
Und du weißt, den Furchi treibt da immer alles an. Der ordnet ja alles dem Sport seit Jahren unter. Das ist ja Wahnsinn. Und den hunzt es natürlich schon auch, dass er ist ja mit, glaube ich, Daniel Kreuzer der Spieler mit den meisten DEL-Spielen, die den Titel gewonnen haben, meine ich. Und der war auch immer tatsächlich so nah dran. Schon mit Köln im Finale, mit Wolfsburg jetzt ein paar Finals verloren. Den Furchi treibt schon der Titel auch noch an, sage ich dir.
Ja, und vielleicht ist ja dieses Jahr, wir haben es schon angesprochen, eine interessante Möglichkeit da, für viele.
Wisst ihr eigentlich alle Mitglieder der Olympiasilbermannschaft?
Soll ich sie jetzt nochmal vorlesen? Ich habe es natürlich aufgeschrieben. Es ist ja nicht so, als wenn ich mir jetzt hier 25 Namen merken kann.
Vorbereitet seid hier.
Ja. Also Sinan Akdag, Danny aus den Birken, Daryl Boyle, Yasin Elis, Christian Ehoff, Dennis Endras, Marcel Gotsch, Gerrit Fauser, unser Talkgast heute, Patrick Hager, Frank Hörtler, Dominik Kahun, Markus King, Björn Krupp, Brooks Masek, Frank Mauer, Jonas Müller, Moritz Müller, Marcel Nöbels, Leo Föderl, Timo Pielmeier, Matthias Plachter, Patrick Reimer, Felix Schütz, Yannick Seidenberg und David Wolf und natürlich der Coaching-Staff mit Marco Sturm, Christian Kühners und Matt McElvain.
Und auch 3 Jahre später verneigen wir uns vor dieser Mannschaft.
So ist es. Ja, da haben wir doch nochmal ein bisschen was aufleben lassen. 3 Jahre ist es schon wieder her. Die Jungs haben es gesagt, wie die Zeit vergeht. 3 Jahre sind wir älter geworden auch in der Zeit. Nicht nur die Spiele auch hier.
Nur biologisch.
Ja, aber ich glaube insgesamt, wenn man auch so zurückschaut, ich glaube schon, dass das ganz, ganz wichtig war auch fürs deutsche Eishockey. Weil du hast dir damit schon auf der einen Seite einen Namen international wieder gemacht, dass das deutsche Eishockey lebt, dass die Spieler gut sind. Du hast aber national einfach auch für Aufmerksamkeit gesorgt. Und ich glaube, dass so Siege auch unheimlich wichtig waren für junge Spieler, für Nachwuchsspieler, damit sie wirklich fassbare Idole haben, damit sie nicht immer nur hören, ja, 76 hat man mal eine Bronzemedaille geholt, sondern dass tatsächlich eigentlich die Qualität da ist und ja, vieles muss zusammenpassen, aber trotzdem der Erfolg so ein Erfolg ist, glaube ich, für so einen 10-, 12-Jährigen unheimlich wichtig, dass ich dir an was erinnere, an was hochziehen kann. Und
auch du damit
an,
aufwächst.
Auch, ne? Genau, genau, an Charakteren hochziehen kann, an Spielern hochziehen kann, die jetzt präsent sind und die das deutsche Eishockey auch besetzen momentan. Und deswegen, glaube ich, ist das wirklich, das ist der größte Erfolg, den das deutsche Eishockey jemals hatte.
Das ist richtig. Wird ja vermutlich keiner widersprechen. Also hier schon mal nicht. So ist es.
Schön.
Hast du einen Rausschmeißer, Rick?
Nee, ich habe keinen heute.
Habt ihr einen? Nein, nicht fragen. Frag nicht einen Sash.
Sash hat bestimmt einen.
Ich habe schon immer Apropos ich Geburtstag, habe schon Angst. Nein.
Ich nee, heute habe ich keinen. Heute hab ich
Hast
keinen.
Echt keinen?
Nee, heute habe ich keinen.
Shoutout?
Ein Shoutout geht natürlich raus an alle, die bei der Silbermedaille beteiligt gewesen sind. Ist doch klar.
Der geht aber heute in Ordnung tatsächlich.
Ja, das ist auch. Aber auch der...
Finde ich gut.
Wichtigste heute, finde ich.
Ja.
Ja. Nee, sonst haben wir... Wir haben NHL schon mal kurz angesprochen. Ich habe mir vorhin mal Highlights reingezogen. Dominic Cahoon hat doppelt getroffen bei Edmonton gegen Vancouver. Die haben es nochmal gedreht nach 1-3, 4-3. Und das war schön zu sehen, wie da die Deutschen aufgespielt haben mit Cahoon und Dreisaitl. Ich glaube, die haben sogar in einer Reihe gespielt.
Ja. Also Dreisaitl haben Dominic Reihe, auf jeden Fall aufgelegt, den habe ich gesehen, ja.
Genau. Und ich glaube, irgendwo stand der Text, wahrscheinlich war das bei NHL.com oder irgendwo, German Wertarbeit, habe ich gelesen. Also. Ja, Männer.
Wie geht's weiter bei euch? Wochenende, hast du was? Magenta Sport technisch?
Selbstverständlich, ja. Ich darf zum Basketball an dem Tag, an dem dieser Podcast erscheint, Euroleague. Am Freitag bin ich beim Fußball und am Sonntag bin ich auch beim Fußball. Sind wir zusammen beim Fußball?
Ja, wir haben Fußball zusammen am Sonntag.
Im Grünwalder?
Ich freue mich.
Ja, okay. Dann,
und Eishockey habe ich auch noch. Du, Rick?
Ich habe dieses Wochenende frei, aber ich schaue mir es natürlich
an. Du warst beim Derby letztes Wochenende.
Ja, genau.
Ja, genau. Auch nicht schlecht.
Ja, wobei, man muss schon sagen, das Derby ist einfach was anderes, weil ich glaube, also Derby lebt halt auch immer von den Stimmungen, die von außen, von den Fans reintragen werden. Und dann entstehen auf dem Eis Emotionen und aus diesen Emotionen können zum Teil Aggressivität zusätzliche entstehen auf dem Eis und das macht dann zum Teil spielerisch auch ein Derby aus. Das war schon hart geführt, das war auch spielerisch gut, wie ich finde, aber die Fans, sie haben uns schon dran gewohnt, aber trotzdem bei so Derbys, da finde ich, da gehen sie schon nochmal extra ab. Deswegen auch hier mal ein Dank an euch, an die Zuhörer, die immer zuhören und sich dann bei diesen nicht bloß Gewinnspielen, sondern bei den ganzen Posts, die wir da immer haben, auch unten drunter so verewigen und so regelmäßig zuhören bei uns. Das ist cool, obwohl eigentlich ihr nicht im Stadion seid, ihr uns so treu bleibt, wirklich in einer so hohen Menge.
Und auch dem Eishockey natürlich.
Und natürlich insgesamt dem Eishockey sowieso.
Ja, apropos Fans, das vielleicht noch als Letztes. Es gibt ja auch einen Plan, einen Drei-Stufen-Plan, zur Rückkehr von Zuschauern, der erstellt worden ist, der für Großveranstaltungen im Allgemeinen gelten soll. Da ist eben auch die Penny DL mit dabei in diesem Konzept. Und es könnte dann darauf hinauslaufen, dass man so auf 25-30% Zuschauer plant. Das ist natürlich der Status quo jetzt. Man weiß nicht, was der Mutant und so noch alles bringt, aber hoffentlich nichts Negatives. So ist es.
Wir sind gespannt. Also vielleicht... Ja, alle bald wieder oder ein paar zumindest bald zurück ins Stadion. Es würde auf jeden Fall jedem Spiel gut tun.
Wäre natürlich mega, wenn sich das irgendwie bei den Playoffs noch anbieten könnte. Aber das ist jetzt nur der Wunschtraum. Leute, vielen Dank fürs Zuhören und we'll be back next week. Stimmt doch.
Nächsten Mittwoch. So sieht's
aus. Ja, also macht's gut und beste Grüße.
Schöne Hockeywoche.
Von die Eishockey Show.
Der Rick sagt nichts mehr.
Nee.
Tschüss.
Am Turntable. Zieht die Regler runter.
Yes! Come on, guys! Let's go, go! Let's go!
Alle Spiele der Penny DEL live. Nur bei Magenta Sport.